Wir sind gemeinsam in einem Buch des Neuen Testamentes unterwegs. Katharina hat letzte Woche den Anfang gemacht. Wir beschäftigen uns die nächsten 3 Monate mit dem ersten Thessalonicher Brief. Einen der ganz frühen Briefe, die Paulus geschrieben hat. Er hat sogar 2 Briefe an die Thessalonicher geschrieben. Und die Überschrift über dieses Buch, das wir betrachten, ist Glaube in herausfordernden Zeiten. Und als wir den Titel gewählt haben, da waren manche Entwicklungen in unserem europäischen Kontinent noch nicht in dieser Tragweite sichtbar, wie wir sie gerade erleben. Heute Morgen geht es um das Thema Glaube unter Druck. Und vielleicht erlebst du das gerade so ganz persönlich, dass dein Glaube unter Druck ist. Und man sagt ja so gewöhnlich, und da ist was Wahres dran, unter Druck kommt raus, was drin ist. Wenn du deine Zahnpasta-Tube, heute Morgen habe ich sie wieder gedrückt, also ich drücke die immer bis zum Letzten aus. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber wenn da Druck drauf kommt, dann kommt raus, was drin ist. Und Menschen erleben unter Druck auch eine enorme Stärke, eine enorme Kraft, eine enorme Entwicklung. Und vielleicht erlebst du Druck eher als etwas, und das ist ja auch ganz normal, wo du sagst, ich will eigentlich gar keine Drucksituation. Ganz ehrlich, lieben wir es ja nicht wirklich. Aber wir entdecken gerade auch, und ein Stück schaust du zu und denkst, was passiert auch in der Ukraine, wenn dieses Volk so unter Druck gerät, da ist ja eine enorme Kraft und Energie, die das freisetzt. Und wie gut ist es, dass wir beten für alle, die da betroffen sind, nicht nur für ein Land, sondern für diese ganze herausfordernde Situation. Ja, wir lieben keine herausfordernden Zeiten, aber es sind Zeiten, die uns im Leben weiterbringen. Und so war es auch bei den Thessalonichern und so hat es auch Paulus in seiner Situation erlebt. Es ist wie bei einem Diamanten. Wir wissen, Diamanten, die sind entstanden ganz tief unter der Erdkruste, unter großer Hitze und enormem Druck. Und dann, wenn ein Vulkan ausbricht, dann kann dieses kostbare Gestein an die Oberfläche kommen. Aber es ist entstanden unter einem ganz enormen Druck. Und diese Drucksituation, die haben die ersten Christen erlebt. Die hat auch Paulus und seine Mitarbeiter erlebt, Drucksituationen. Und ich erlebe so bei mir, dass ich denke, ich gehe lieber den Drucksituationen aus dem Weg. Und auch das, was Paulus hier beschreibt in dem Text, den wir gleich lesen werden, habe ich gemerkt, ich tue mich sehr schwer damit. Und das, was Paulus da beschreibt, das fordert mich ganz enorm heraus. Ganz enorm heraus, eben wie gehe ich damit um, wenn mein Glaube unter Druck gerät, weil andere Menschen mich ablehnen. Das ist diese Situation, die die Thessalonicher und die Paulus erlebt hat. Und ich lade uns mal ein, die ersten 4 Verse des 2. Kapitels zu lesen. Ihr wisst ja selbst, liebe Brüder und Schwestern, dass unsere Mühe nicht vergeblich war, als wir zum ersten Mal Gottes Botschaft bei euch verkündigten. Und ihr wisst auch, dass wir vorher in Philippi viel zu leiden hatten und misshandelt worden waren. Aber Gott hat uns den Mut und die Kraft gegeben, euch seine rettende Botschaft zu verkündigen, trotz aller Widerstände, mit denen wir fertig werden mussten. Wenn wir Menschen auffordern, diese Botschaft anzunehmen, erzählen wir ja keine Märchen. Wir machen auch niemandem etwas vor oder führen die Leute hinters Licht. Im Gegenteil, Gott selbst hat uns geprüft und für Verantwortung vertrauenswürdig erachtet. Er hat uns beauftragt, die rettende Botschaft zu verkündigen. Deshalb und nur deshalb sagen wir sie weiter. Wir wollen nicht Menschen damit gefallen, sondern Gott. Ihn können wir nicht täuschen, denn er kennt unser Herz. Der Schlüssel zu diesem heutigen Text ist der zweite Vers. Und ihr wisst auch, dass wir vorher in Philippi viel zu leiden hatten, misshandelt worden waren, aber Gott hat uns den Mut und die Kraft gegeben, euch die rettende Botschaft zu verkündigen, trotz aller Widerstände, mit denen wir fertig werden mussten. Es geht also heute Morgen um Glaube unter Druck, gerade im Kontext von Widerständen, wenn oder weil wir uns zu unserem Glauben an Jesus Christus bekennen und dazu auch stellen. Was machen wir in solchen Situationen? Und ich möchte uns durch diesen Text ein bisschen das vor Augen führen, was können wir lernen von dem, was Paulus hier beschreibt. Ich habe es mal in drei Punkte zusammengefasst. Der erste Punkt ist im Grunde eine Frage, warum lohnt es sich? Warum lohnt es sich, von Jesus zu reden und das, was Gott uns geschenkt hat, mit anderen Menschen durch unser Leben, durch unser Sein zu teilen? Weil das Evangelium von Jesus Christus nicht nur eine rettende Botschaft ist, sondern weil es Menschen das gibt, was sie brauchen, weil es lebensverändernd ist. Und so haben die Thessalonicher, dort diese Christen in Thessaloniki, es erlebt. Er schreibt es im ersten Vers. Ihr wisst ja selbst, liebe Brüder und Schwestern, dass unsere Mühe nicht vergeblich war, als wir zum ersten Mal Gottes Botschaft bei euch verkündigten. Die ermutigendste Erfahrung ist die, wenn Menschen verändert werden, weil sie entdecken, dass Gott sie liebt, dass Gott einen wunderbaren Plan für ihr Leben hat und dass sie in ihm das finden, was sie suchen. Also die Veränderung im Leben von Menschen, das motiviert Paulus weiterzumachen. Er hat erlebt, dass Menschen die verändernde Kraft Gottes erfahren. Katharina hat es letzte Woche so wertvoll auch uns vermittelt in diesem ersten Kapitel, wo er die Thessalonicher lobt, weil sie so gewaltig Gottes Wirken erlebt haben, weil sie auch bereit waren, umzukehren und sich diesem Gott und dem Wirken des Heiligen Geistes auch auszusetzen. Menschen können wieder mit dem Schöpfer in Beziehung treten. Das ist Grund, von Jesus zu reden. Es gibt nichts Schöneres, als wenn Menschen zurückfinden nach Hause, wenn sie zurückfinden an das Herz Gottes, an seine Liebe, an seine gute Absicht. Und das war Motivation für Paulus, weiterzumachen, weil er weiß, es ist nicht vergeblich. Gottes Wort ist und der Heilige Geist schafft es, dass Menschen verändert werden. Der zweite Gedanke ist weitermachen trotz schwierigen Erfahrungen. Wie gelingt das? Das ist eine Frage, die ich mir ganz ehrlich tief in meinem Herzen stelle. Und der Text heute Morgen ist so ein Text, wo ich merke, Gott, ich will da mehr von dem lernen und von dem erfahren, was die Bibel hier beschreibt, weil ich da entdecke, ich bin eigentlich viel zu zurückhaltend. Vers 2 nochmal, ja, ihr wisst, dass wir vorher in Philippi viel zu leiden hatten und misshandelt worden waren. Kada hat es letzten Sonntag schon gesagt, die Apostelgeschichte ist ein Buch, die Geschichte der ersten Christen ist ein Buch mit unwahrscheinlich vielen Erfahrungen, die die Menschen gemacht haben. Aber es ging immer einher, auch mit Druck, mit Widerstand, mit Leiden, mit Verfolgung. Paulus und Silas, sie wurden in Philippi ins Gefängnis geworfen, zunächst mal mit Stöcken geschlagen, dann ins Gefängnis geworfen, dann wurden ihre Füße in den Holzpflock eingeschlossen. Und trotz dieser widrigen Umstände, es ist ja kaum zu glauben, lesen wir, dass die Mitternacht mitten im Gefängnis angefangen haben zu beten und Gott zu loben. Gegen Mitternacht, lesen wir in Apostelgeschichte 16, Vers 25, beteten Paulus und Silas, sie lobten Gott mit Liedern und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Ich frage mich und du fragst dich vielleicht auch, Woher nehmen Menschen diese innere Stärke in so einer Situation zu loben? Und dann verlassen sie Philippi, nachdem sie die Gläubigen dort nochmals ermutigt hatten. Und jetzt hätte man ja sagen können, jetzt haben wir genug, jetzt gehen wir wieder zurück. Nee, die sind weitergegangen. Deren Mission ging weiter. Sie gingen nach Thessalonich und haben dort dasselbe erlebt. In Thessalonich, das sagten die Leute, die die ganze Welt, die in der ganzen Welt für Aufruhr sorgen, die sind jetzt auch zu uns gekommen. Christen dürfen in einer positiven Weise mal für Unruhe sorgen, dass Leute darüber nachdenken, über ihr Leben, über ihre Situation. Und das haben sie gemacht. Wie ist es möglich, habe ich mich gefragt. Im Grunde sehen wir gerade in der Situation in Philippi eines, die Verbindung nach oben ist das Entscheidende. Die Verbindung zu diesem Gott. Nur aus dieser Verbindung heraus können Menschen in ihrem Glauben auch unter Druck standhalten. Und ich merke, da geht mir manchmal schnell die Puste aus. Und ich musste an die Predigt denken von Martina vor ein paar Wochen und habe mich gefragt, ist Luft in meinem Luftballon? Die Bibel redet vom Odem Gottes, vom Atem Gottes, sprich vom Heiligen Geist. Er ist es, der diese Quelle der Kraft und der Stärke ist, wo ich mich manchmal lieber zurückziehe, wo ich sage, na, so viel Widerstand will ich doch nicht aushalten. Und ich frage mich, wie sehr lebe ich mein Christsein in meinem Alltag und wie sehr bin ich bereit, darüber zu reden. Und ich habe mich gefragt, bin ich zu bequem geworden oder bin ich eigentlich nur reifer und weiser geworden? Als junger Mensch hatten wir eine offene Kaffee, damals nannte man es Teestubenarbeit, und da sind wir jeden Samstag sind wir auf die Straße gegangen. Wir sind an die Diskos gegangen. Manchmal haben die uns geschlagen, ja, also in Anführungszeichen, geht mal weg, wir haben jetzt genug von euch. Und mein erstes Auto war ein roter Passat, schrägig. Und da stand hinten drauf mit so großen Buchstaben, Gott ist Liebe. Mein Freund war noch besser, der hatte einen Renault 4, der hatte hinten drauf stehen, an Jesus kommt keiner vorbei. Und ich frage mich, vielleicht manches zu provozierend, aber habe ich etwas von dieser Leidenschaft und von dieser Kraft und von diesem Wunsch verloren, meinen Glauben bewusster und klarer, natürlich immer verständlich und liebevoll mit Menschen zu teilen? Und was bekennt Paulus an der Situation? Er bekennt ganz ehrlich, dass er diese Kraft nicht aus sich heraus hat. Vers 2, wie gesagt, ein Schlüssel. Aber Gott hat uns den Mut und die Kraft gegeben, euch seine rettende Botschaft zu verkündigen, trotz aller Widerstände, mit denen wir fertig werden mussten. Und ich merke für mich, ja, Gott, diese Kraft, die von dir kommt, die will ich für mich neu suchen, neu mich danach ausstrecken. Ich freue mich auch auf die Zeit. Mittwoch in einer Woche beginnen wir unsere Zeit 21 Tage Fasten und Gebet. Eine Zeit, um sich auszurichten, um Gott zu suchen. Und ich will auch an der Stelle mit diesem Anliegen vor Gott sein, weil ich sage, Gott, ich suche da mehr von dir. Und ich glaube, dass da schon mehr auch am Wirken war. Gott gibt die Kraft, von dem zu reden, was wir erleben, mit Widerständen fertig zu werden, nicht enttäuscht, sich zurückzuziehen. Es war nicht einfach, sagt Paulus. Wir mussten damit fertig werden und uns deshalb nicht zurückziehen. Florian Fürst, der im Herbst bei uns war, er hat ja unwahrscheinlich viel Wertvolles und einen sehr markanten Satz hat er gesagt, ja, wann machen wir weiter? Er sagte, wenn die Annahme durch Gott stärker ist als die Ablehnung von Menschen. Wenn diese Liebe, die Gott uns schenkt, in unserem Herzen so stark ist, dann kann die Ablehnung von Menschen uns nicht davon abhalten, Jesus mit anderen zu teilen. Die ersten Nachfolger von Jesus sagten, wir können nicht anders. Ich merke, ich kann oft anders. Sie haben gesagt, wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Und ich wünsche mir noch mal mehr, Jesus, von dir inspiriert zu sein. Warum? Jesus sah immer den Menschen. Es ging ihm nicht primär nur oder gar nicht um ihn selber. Er war bereit, sich in den Hintergrund zu stellen und den Menschen zu sehen, den Menschen in seiner Situation, Zeit zu haben mit den Menschen. Dafür haben sie ihn kritisiert, dass er mit den Menschen gegessen hat, dass er sich Zeit genommen hat für ihre Anliegen, dass er da war in ihrer Not und nicht irgendwie fernab von ihnen, sondern da, wo die Menschen waren. Und von Jesus will ich da mehr inspiriert sein. Er begegnete den Menschen in Liebe. Und das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, sie lässt sich ganz einfach vermitteln. Wir haben schon mal gesagt, ich sage es gerne wieder, the four, die vier geistlichen Grundwahrheiten, wie finden Menschen zum Glauben? Die haben wir damals schon in unserer Kaffee-Teestubenarbeit verwendet. Es hat noch ein bisschen anders geheißen, aber die Grundsätze des Evangeliums sind immer dieselben. Und ich finde, anhand von den Symbolen, ihr seht es auf der Folie, kann man ganz leicht feststellen, ja, wie sage ich Menschen das weiter, was Gottes gute Nachricht ausmacht. Das erste ist das Herz, damit fängt es an, dass Gott jeden Menschen liebt. Gott liebt dich und er hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Was für eine gute Nachricht haben wir. Gott liebt dich. Er möchte das Beste für dein Leben. Er hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Aber das Zweite ist ja, wir leben, ne, dieses Trennungszeichen oder dieses Geteiltzeichen, ja, wir leben eigentlich getrennt von Gott, zwischen Gott und uns. Wenn wir nicht nach ihm fragen, wenn wir nicht ihn suchen, dann ist da eine Trennung. Die Bibel sagt, ja, wir laufen am Ziel vorbei. Die Bibel nennt es Sünde, an Gottes gutem Ziel vorbeizulaufen. Aber Gott hat in Jesus Christus im Kreuz alles, alles getan. Gottes Liebe zeigt und offenbart sich im Kreuz. Und du musst einfach nur Ja sagen zu dieser guten Nachricht. The Four, ihr könnt im Internet das auch mal googeln, rausfinden. Das sind ganz wertvolle Tipps. Wie können wir unseren Glauben in ganz einfachen Worten Menschen liebevoll nahe bringen? Und dazu sagt Jesus an seine erste Mannschaft, und es gilt bis heute, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein. Es geht nicht in unserer Kraft. Der Heilige Geist gibt Kraft, dass jemand nicht aufgibt. Das siehst du bei den Aposteln. Also wie war denn das möglich, dass ein Paulus einfach weitermarschiert ist, weitergemacht hat, nicht aufgehört hat? Das ist Kraft, die allein Gott durch seinen Geist schenkt. Und gleichzeitig auch, dass wir rechnen mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Dass es nicht unsere Worte sind, sondern dass es Gott ist, der Menschen Herzen berührt, so wie es bei den Thessalonichern geschah. Gott redete nicht nur durch unsere Worte zu euch, lesen wir im ersten Kapitel und haben wir letzten Sonntag gehört, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes. mit Gott rechnen, der uns Kraft schenkt und der durch den Heiligen Geist am Wirken ist im Leben von Menschen. Mein dritter und letzter Gedanke: Es ist so wichtig, dass wir Botschafter aus reinen Motiven sind. Dass wir prüfen, was bewegt uns tief in unserem Innersten, wenn wir Menschen sehen. Bewegt uns das Herz Gottes? Oder bewegen uns eigene Motivationsgründe? Kann ja auch manchmal Ärger da sein. Dem sag ich's mal, dann sag's lieber nicht. Was sagt Paulus? Wenn wir Menschen auffordern, diese Botschaft anzunehmen, erzählen wir keine Märchen. Also da ist eine tiefe Überzeugung, was ich sagen darf, ist in der Gnade Gottes Wahrheit für jeden Menschen. Wir machen auch niemandem etwas vor oder führen die Leute hinters Licht. Nee, das tun wir nicht. Im Gegenteil, Gott selbst hat uns geprüft und für vertrauenswürdig erachtet. Er hat uns beauftragt, die rettende Botschaft zu verkündigen. Deshalb und nur deshalb sagen wir sie weiter. Wir wollen nicht Menschen damit gefallen, sondern Gott. Ihn können wir nicht täuschen, denn er kennt unser Herz. Also es ist eine Frage, was treibt uns innerlich an? Paulus konnte sagen, es ist die Liebe von Christus, die mich antreibt. Es geht nicht um Erfolgsquote. Wie viele Menschen kann ich aufzählen, die durch mich eine Entscheidung getroffen haben zu Jesus? Es geht auch nicht um mich, wie gut und großartig ich das mache. Nein, es geht um Gott und es geht um den anderen, der noch nicht da ist, wo Gott ihn haben möchte. Und die Bibel sagt hier sehr klar, Paulus beschreibt es ganz klar, Gott hat uns beauftragt, die rettende Botschaft zu verkündigen. Die Frage ist, spüren wir was von diesem Auftrag? Öffnen wir unser Herz für diesen Auftrag? Sind wir bereit, uns damit hineingeben zu lassen, ja, von Gott beauftragt? Und was sind wir dann? Wir sind Botschafter. Ein Botschafter zu sein, ist eigentlich eine sehr würdige Aufgabe, oder? Also Botschafter für das eigene Land, in einem anderen Land zu sein, ist eine würdevolle Aufgabe. Als wir in Uganda waren, da haben wir ja auch in früheren Zeiten, wo ich verantwortlich war, das ist schon länger her, auch für den Bereich Weltmission in einer Gemeindebewegung, da haben wir in Uganda mal in Lira, das ist im Norden, eine ganz arme Situation, ein riesen Krankenhaus eingeweiht. Und da kam der deutsche Botschafter, ne, der kam aus Kampala, aus der Hauptstadt. Das war ein Ereignis, der Botschafter kommt. Weil der vertritt ja Deutschland. Und du bist Botschafter des Höchsten. Es gibt keine würdevollere Aufgabe, keine größere Aufgabe, als Botschafter des Himmels zu sein. Botschafter von dem, was Gott in deinem Leben getan hat und was Gott auch im Leben von anderen Menschen tun möchte. Wir sind Botschafter. Was für eine würdige Aufgabe. Es ist Ehrensache, Botschafter für Jesus zu sein. Sei mutig, teile die beste Nachricht mit anderen. Sei liebevoll. Verstehe Menschen, wie Jesus ein Menschenversteher war. Und aus diesem Menschenversteher ein menschenverliebter Gott. Nur wenn wir so unterwegs sind, wird es uns möglich sein, anderen etwas von dieser Liebe Gottes nahe zu bringen. Und mit diesem Gott halten wir auch unter Druck stand. Und Jesus hat es zu seinen Jüngern gesagt, also so wie ich leide, müsst ihr auch bereit sein zu leiden. Das hören wir nicht gerne. Es passt nicht in unsere Zeit. Es passt nicht in unsere gemütliche Wohlfühlatmosphäre hinein. Paulus sagt zu einem Timotheus, sei bereit, leide mit mir für das Evangelium. Und ich stelle mir die Frage, du darfst sie dir selber stellen, wie bereit sind wir dafür? Sind wir bereit, einen Standpunkt einzunehmen aus dieser Liebe zu Gott und aus der Liebe zu Menschen, aber aus dem Herzen, das verliebt ist und Menschen mit dieser Liebe Gottes erreichen will? Unter Druck halte ich stand. Ich sag mitten im Kampf, dass deine Gnade reicht. Attackiert, doch ich fall nicht. Warum? Denn du lässt mich nie im Stich. Du allein genügst. Vertrauen Gott. Wir hoffen, wir rechnen mit seinem Wirken, mit seinem Wort, mit seinem Heiligen Geist. Und ich will dich heute Morgen fragen, ob du bereit bist, ganz neu einen Standpunkt einzunehmen. Wo ist gefordert, in deinem Alltag Position zu beziehen, in Liebe, aber auch einen Standpunkt einzunehmen. Einen Standpunkt einzunehmen, wo Rechenschaft gefordert wird von deinem Glauben. Ich lade dich ein, dass du dich ganz neu diesem Gott hingibst, dich öffnest, seinen Geist suchst, seine Kraft, weil es nicht aus uns heraus geschieht. Ganz ehrlich, der Text heute Morgen, er fordert mich ganz persönlich heraus. Willst du dich mit mir auf den Weg machen und sagen, Gott, ich will ganz neu lernen, leidenschaftlich, liebevoll, menschenverliebt, als dein Botschafter, deine Botschafterin unterwegs zu sein? Schenk du mir in dieser Woche Möglichkeiten, Gelegenheiten, wo ich das teilen kann, was mein Leben so reich macht. Ich lade dich ein, diesem Gott zu begegnen, der Kraft gibt, auch unter Druck stand zu halten.